Eiszeit FM, der Eishockey-Podcast.
Einen schönen guten Tag, schönen guten Abend, schönen guten Morgen oder schöne gute Nacht, wo immer ihr seid, wo immer ihr uns gerade hört. Hier ist Eiszeit FM, euer kleines Familienprogramm rund um die Adler Mannheim und All Things Hockey. Heute geht's rund um die Adler und rund um die Adler heißt dann auch, dass der Phil da ist. Hi Phil, schönen guten Tag.
Einen wunderschönen guten Tag. Hi Sven.
Ja, ich bin Sven, habe ich nicht dazu gesagt. Wer es noch nicht gehört hat, wir haben letzte Woche unsere große DEL-Saisonvorschau veröffentlicht, die ganz große zu 13 Teams mit Tina Fröhlich und Bernd Schwickerath. Sanfte 2 Stunden 24 waren es, glaube ich, am Ende. Hört gerne noch mal rein, wer es noch nicht getan hat. Versprechen, es lohnt sich. Heute lohnt sich es hoffentlich auch, denn wir blicken heute auf das Team aus der Quadratestadt. Versorgen euch mit allem zu den Adlern, von dem wir glauben, dass ihr es wissen müsst zum Saisonbeginn. Bevor wir loslegen, noch zwei Hinweise. Wenn ihr uns zum ersten Mal hört, es gibt ja immer wieder Leute, die über so eine Saisonvorschau auf so einen Podcast kommen, beziehungsweise darauf gebracht werden. Also ihr dürft uns auch gerne empfehlen. Ihr könnt uns folgen bei Blue Sky und Instagram, sind so die Kanäle, die bespielt werden, jeweils Eiszeit FM und dann findet ihr uns. Ihr könnt uns auch gerne eine Rezension hinterlassen bei Apple oder eine Bewertung bei Spotify, auch das hilft uns in Sache Sichtbarkeit. Und ihr könnt uns jetzt zur neuen Saison auch wieder unterstützen, entweder direkt über PayPal, eiszeitfm@gmail.com. Oder es geht auch per Banküberweisung. Schreibt uns dann einfach eine kurze E-Mail, wenn ihr das wollt, an eiszeitfm@gmail.com. Egal wie, wir freuen uns aufs neue Jahr. Und Phil, die Saison geht immer damit los, beziehungsweise wenn die Nachricht kommt, dass Levis Restaurants die leider wieder die Preise erhöhen muss, dann weiß man, die Saison geht los. Wie groß ist bei dir die Vorfreude?
Sie ist schon recht groß, natürlich. Pause war lang. WM, das letzte wirkliche Ereignis, was man verfolgt hat, natürlich noch die NHL Playoffs, die Finals, mit dem falschen Ausgang, aber das ist eine andere Story, aber klar, das war noch im Juni natürlich präsent. Von daher, ich freue mich sehr. Die Adler machen es einem nicht ganz einfach mit dem letzten Testspiel, 2 Wochen vor der Generalprobe. Da ist jetzt quasi nochmal so ein kleines Loch da, aber ja, ich freue mich, wenn der Puck fällt und endlich wieder dann um Punkte gespielt wird.
Ja, wir nehmen ja auf Montag, 8. September, erstes Spiel morgen Abend, Berlin gegen Dresden. Morgen Abend ist ein bisschen eine merkwürdige Vorbereitung. Du beschreibst es ganz gut, weil dadurch, dass es keine Spiele gab, die hier irgendwo in der Umgebung waren, zumindest Testspiele in Frankfurt, die man so gehabt hat. Es gab ja diese Serie mit den Löwen, die man so hatte über die Jahre. Fühlt sich irgendwie ein bisschen weiter weg an, ist so mein Eindruck momentan noch. Also die Vorfreude ist da, aber es ist so sehr, weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, aber es fühlt sich noch nicht so ganz real an. Im Sinne dessen, das Spiel ist lange her, die Spiele waren alle irgendwo jetzt nicht um die Ecke. Also es war jetzt, wenn man sich nicht viel Zeit nehmen wollte, schwierig hinzufahren. Es ist schwer greifbar gewesen dieses Jahr, ist so mein Eindruck von dem, was so Vorbereitung angeht.
Und dennoch haben es natürlich wieder einige Adlerfans gemacht.
Gewohnt
reisefreudig in Kitzbühel gewesen im Trainingslager, aber auch bei den Auswärtsspielen in der Schweiz. Hast ja gegen Davos, gegen Ampri Piotta und Langnau von den Schweizer Teams getestet. Aber ja, bin ich voll bei dir. Die Adler wollten ja noch ein Heimspiel austragen, laut Dallas Eakins, vor heimischem Publikum, damit die Fans auch nochmal die Mannschaft eben vorm Saisonstart sehen können. Ihnen hat der Tanzpartner, wie es Dallas Eakins ausgedrückt hat, gefehlt. Alleine tanzen ist schlecht, also sind sie jetzt nochmal 2 Wochen für sich ins Training gegangen, haben auch ein sogenanntes Profiling gemacht, sprich die Spieler haben nochmal Tests über sich ergehen lassen, um dann eben auch angepasste Trainingseinheiten dann zu machen oder die Trainingseinheiten besser individuell anzupassen. Das ist nichts Neues bei den Adlern. Das hat unter Dallas Eakins auch vergangene Saison schon stattgefunden und die Verletzungsrate ist dadurch ja deutlich nach unten gegangen. Was Dallas Eggens auch dazu veranlasst hat, ohne jetzt zu tief einzusteigen, aber mal ein bisschen den Sturm zu straffen, da jetzt nur mit 14 Stürmern, der 14. Stürmer ist dann auch der 16-jährige Max Pankin, in die Saison zu starten. Und ja, ich würde sagen, das ist trotzdem das große Problem, weil Straubing, der Auftaktgegner am Freitagabend in der SAP Arena, der hat nochmal getestet, genau eine Woche vor Saisonstart, die Adler jetzt dann 2 Wochen nicht. Wie groß wird der Rost ausfallen? Wie groß ist der Rhythmusverlust bei den Adlern? Dann glaubst du, wir sehen eine Adlermannschaft freitagsabends, die die ersten 20 Minuten erst noch reinfinden muss, oder sind die Adler von Beginn an da?
Ich glaube schon, dass du brauchst, aber ich glaube auch, dass das, wie soll ich sagen, ich kann mich an so viele erste Spiele erinnern. Also ich tue mir schwer damit, aus dem ersten Spiel was abzulesen. Die letzte Meistersaison, das erste Spiel damals unter Pavel, hat man daheim verloren gegen die DEG in der Overtime, wenn ich mich richtig erinnere. Und deswegen, also wir werden Montag auch nach 2 Niederlagen keine Overreaction-Sendung machen. Zum einen bist du im Urlaub, zum anderen Zeit ist schon ein Faktor. Ich glaube, Freitag geht es eher darum, so ein Gefühl dafür mal zu kriegen, die Spieler zu sehen. Wir kommen ja jetzt dann dazu, ein breit neu aufgestelltes Team an vielen Stellen. Klar hat man den Kern behalten, aber drumherum viel Neues aufgebaut. Ich glaube, dem Team muss man Zeit geben. Da sind ja auch viele Spieler dabei, die das erste Mal auf der großen Eisfläche spielen jetzt, also Pflichtspiele darauf haben. Das wird Zeit brauchen und die muss man dem Team auch geben. Trotzdem, erstes Heimspiel, der Fanmarsch ist wieder, ich glaube, 16:30 geht's los am Flugplatz, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Es wird mit Sicherheit eine Choreo geben beim ersten Spiel. Die Arena wird ziemlich voll sein, wobei ausverkauft sind erste Spiele eher selten. Also da wird schon Druck auf dem Kessel sein. Und ich glaube auch schon, man will was zeigen. Und Straubing ist dann natürlich auch ein dankbarer Gegner in dem Sinne, das ist schon eines der besseren Teams der Liga, aber nicht ganz die alleroberste Kategorie und dann schon eins, ja, was soll ich sagen, wird ein gutes Spiel, du hast gleich eine Herausforderung vor dir, aber ich würde da jetzt nicht die Erwartungen mega hochsetzen, dass die brillieren, weil woher sollen das kommen? Also alte, jetzt kommen so die Weisheiten, lange Saison, langer Weg. Dallas Eakins spricht doch immer vom Prozess und den kannst du ja auch über eine Saison sehen und ich glaube, das ist das, was am Freitag beginnen wird. Also meine Erwartungen sind für Freitag tatsächlich eher, siehst du Dinge schon? Siehst du, dass sich der Charakter des Spiels verändert gegenüber der letzten Saison? Siehst du Themen wie, dann steigen wir gleich ein, dieser angekündigte, wir wollen mit mehr Tempo spielen. Sieht man das? Wie sieht das aus? Wie wird der Vorcheck aussehen? Wie der Aufbau? Eher in solche Dinge reinschauen, als jetzt, ob alle rein harmonieren, ob da schon alles passt und solche Dinge. Sondern mir geht es tatsächlich darum, in den großen Linien, ob man schon Sachen erkennt.
Absolut. Ich glaube aber auch, um auf Straubing nochmal kurz zu kommen, dass dir das hilft, dass du gegen Straubing spielst, aber aus dem Grund auch, weil Straubing selbst aggressiv spielen will, selbst mit Tempo spielen will, also intensiv und jetzt nicht hinten stehen, irgendwie den Puck gewinnen und dann schnell ins Transition, also schnell ins Umschaltspiel zu kommen, sondern, weil das kann dich schon verlangsamen, das nimmt dir das Tempo, du musst irgendwie deinen Rhythmus finden, wenn du da dann die ganze Zeit Kreisel drehst und wenn aber das andere Team da auch aufs Tempo drückt, ich glaube, das kommt den Adlern dann eher entgegen, gerade mit diesen 2 Wochen Pause, wobei ich eine kleine Korrektur habe, so viele Spieler sind es gar nicht, die das erste Mal im Pflichtspiel auf dem großen Eis dann sind, es ist tatsächlich nur Dan Renaf in der Verteidigung und Zach Solo, die vorher noch nie in Europa gespielt haben, alle anderen müssten das größere Eis eigentlich kennen.
Du meinst, sie erinnern sich dran, ja, okay, stimmt.
Müssten sich dran erinnern, wenn über den Sommer nicht allzu viel passiert ist, über die vergangene Saison. Du hast die Reihen angesprochen mit der Harmonie. Da ganz kurz rein, bitte, weil lass in der Verteidigung schon anfangen. Du hast Leon Gawanke mit Lukas Kälble vor allem gehabt. Das war ein bisschen auffällig, du hast in jedem Testspiel mehr oder minder die gleichen Reihen gehabt. hat es schon im Training ein bisschen abgezeichnet. Du hattest schon Gilmore mit Toby Fowler und du hattest Nick Mattinen mit Dan Renouf. Also das ist quasi immer ein offensiven mit einem defensiver
Ja.
ausgerichteten Spieler. Lukas Kelpe kann natürlich auch offensiver sein, aber neben Leon Gawanke bist du dann eher der defensivere Part. Und das ist was, was zur vergangenen Saison anders ist, finde ich, dass du da mehr die Rollenverteilung siehst. Ich meine, vergangene Saison war dann Forla mit Kelble in der Verteidigung, hat er auch mehr die defensiven Aufgaben gehabt. Jetzt stellst du sowohl neben Forla als auch neben Kelble einen deutlich offensiveren D-Partner. Und im Sturm hast du es ja so gemacht, dass du wirklich, zumindest jetzt mal in der Vorbereitung, ich bin gespannt, wie es dann in der Saison aussieht, aber ausgeglichener reinstellst. Sprich, du hast nicht die Jungen zusammengestellt, du hast einen Yannick Broske zu einem Marc Michaelis und einen Justin Schütz, du hast einen Maxi Heim zu einem Luke Esposito und Matthias Blachter gestellt, dann war deine nominell dritte Reihe, die brutal, ich tue mich mit dem Wort brutal schwer in der Vorbereitung, aber die schon mal einen Eindruck hinterlassen hat, eine Duftmarke gesetzt hat, von dem Christian Reichel auf der Center-Position und Alex Ehl und Tom Kühnhackl auf den Außen, die sowohl nach vorne als auch nach hinten eine super Arbeit machen. Christian Reichel auch, also beide,
Ja.
alle drei können sowohl offensiv als auch defensiv Akzente setzen. Und deine nominell vierte Reihe in Anführungszeichen, lass es die dritte, lass es vielleicht auch die zweite sein, ist ein Zach Solo auf der Center-Position. Eine Position, die er eigentlich gelernt hat, die er im Großteil seiner Karriere schon gespielt hat, jetzt zuletzt bei den Toronto Marlies auf dem Flügel gespielt hat. Und er wird halt begleitet auf dem Flügel von einem Chris Bennett und einem Anthony Greco, beides brutal schnelle Spieler. Anthony Greco wohl einer der schnellsten in der ganzen Liga. Es ist hier und da auch bei Straubing Hellunen dazugekommen, der auch sehr, sehr schnell sein soll. Aber ich bin mal gespannt, wie das aussehen wird. Aber
Ja,
bist du
aber
auch
insgesamt geht es
nach
dann doch in die Richtung, in die es gehen soll. Sprich, du hast einen Kader, du nutzt einfach, dein Vorteil ist vielleicht nicht, dass du in Reihe 1 oder 2 ein besseres Match hast oder so. Also dieses Reihenschach, sondern dass du einfach sagst, wir verteilen auf jede Reihe die Torgefahr, wir hatten ja letztes Jahr die große Überschrift, die Adler und ihre Schwierigkeiten, Tore zu erzielen, was so das Hauptthema war. Und da hast du natürlich schon, vor allem halt mit Schütz dir ja vielleicht den Spieler, also ich habe ihn als, es ist wahrscheinlich der Königstransfer innerhalb der DEL. Also wenn du sozusagen sagst, welcher Spieler aus einem Top-Team schmerzt den abgebenden Verein so richtig? Und gibt dem Verein, zu dem der Spieler kommt, einen riesen Push, weil er ihm etwas gibt, was bisher nicht da war, dann ist Justin Schütz wahrscheinlich der große Transfer dieses Jahr. Und das ist dann schon, das kann schon den Unterschied machen. Die Qualität, wenn du dir einfach mal das Roster anguckst, dann ist es schon gut. Aber wie soll ich sagen, wenn du wieder in so eine Nummer kommst, wo die vierte Reihe dann 7 Minuten sieht oder so und dann zwei Junge und die kriegen dann mal einen Offensivbully und das war's, dann nimmst du dir auch viel Qualität. Deshalb bin ich sehr gespannt drauf, zumal ja auch Brosko und Heim sind ja auch beide im letzten Jahr als U23-Spieler. Das heißt, die Jungs müssen was zeigen, wenn sie weiter, also die spielen ja auch um ihre Anschlussverträge.
definitiv. Und dennoch ist der Druck nicht zwingend mehr
Ja.
geworden bei ihnen. Wir haben es ja vergangene Saison davon gehabt, dass die beiden zwar gute Leistungen gezeigt haben, aber auch immer wussten, dass sie spielen, wenn sie morgens aufwachen und gesund sind. Also sie wussten, wenn sie gesund sind, wenn sie abends auflaufen. Und jetzt wissen wir auch, gerade im Profisport, dass Reibung, sprich Konkurrenzkampf, dich natürlich zu höheren Leistungen zwingt und entsprechend in dem Alter deine Entwicklung vorantreibt. Gibt natürlich einen Spieler, der ein bisschen mit den Hufen scharrt, jetzt schon, und das ist ein bisschen verrückt zu sagen, weil der junge
Das
Mann erst im Juni 16 wurde.
wäre
Ich
meine Frage gewesen, kann ich hier sagen, auf dem Zettel hier. Wer ist der dritte U23-Spieler? Wäre das Max Pänkin schon oder siehst du da jemand anders?
Ja, das Problem ist natürlich, wenn du Max Pänkin als dritten U23-Spieler nimmst, musst du natürlich einen etablierten Stürmer rausnehmen. Es kann sich natürlich immer einer verletzen und du sagst, Eric Huber kriegt jetzt nicht den Dann ist automatisch Stürmer 13. Ich glaube, am Anfang ist er das noch. Wird auch darauf ankommen, wie sich Max Pänkin natürlich entwickelt. Weiter, wie gesagt, nochmal, er ist erst 16 Jahre alt, bringt aber alles mit. Und ich glaube eher, dass du dann mit Colin Schlenker oder halt Nick Mehler auf der, stand jetzt eher Colin Schlenker auf der Verteidigerposition als dritter U23-Spieler gehst. Du kannst ja aber auch diese U23-Position auf der Verteidigung quasi wegfallen lassen und dann halt nur mit sechs Verteidigern spielen. Eine Variante, die Dallas Eakins auch bevorzugt und gar keinen Hehl daraus macht. Aber er zumindest ja in der Vorbereitung hat ihn Colin Schlenker doch schon sehr beeindruckt. Das kann jetzt alles und nichts bedeuten. Er hat auf jeden Fall sich sehr positiv über ihn geäußert, kann aber trotzdem bedeuten, dass er ähnlich wie Fabrizio Pilu, der ja schon in seinem letzten U23-Jahr war, wenig Eis sehen wird. Von daher wird es vielleicht auch besser sein für Colin Schlenker, dass er bei den Stuttgart Rebels in der Oberliga Süd dann seine Einsätze bekommt. Halt Spielpraxis haben halt einfach Überzahl, Unterzahl, spielt zumindest mal Unterzahl, viel Eis sieht. Das ist nicht unerheblich. Warum hat Colin Schlenker auch die Nase vorn? Einfach auch, weil Nick Mehler vergangenes Jahr noch Jungadlerkapitän sich im Februar das Sprunggelenk gebrochen hat. Und jetzt erst wieder so langsam reinkommt. Die DNL U20 DNL ist jetzt wieder gestartet am vergangenen Wochenende, beziehungsweise schon vor 2 Wochen. Die Adler, Jungadler sind jetzt aber erst vergangenes Wochenende eingestiegen. Und da haben jetzt sowohl Pänkin als auch Schlenker und Mehler schon mal zwei Einsätze gehabt gegen Düsseldorf und dazu beigetragen, dass zwei Kantersiege dabei herausgesprungen sind.
Wo wir gerade bei der Verteidigung sind, dann lass uns doch mal da bleiben. Jetzt,
Gerne.
normalerweise kennt ihr bei uns die Vorschau, wir gehen so von hinten nach vorne und schauen auf den Kader. Heute machen wir es mal anders und ich finde es ganz cool so. Schön das Konzept gesprengt, Herr Köhl. Danke dafür.
Sehr
Positiv
gerne.
gemeint. Immer gerne. Wo ist denn Platz für Hayden Shaw in dem Ganzen? Der ja aus Nürnberg kam mit deutschem Pass, weil bei der Aufzählung vorhin, du hast alle, wir haben jetzt über alle
Das stimmt.
gesprochen und einer fehlt.
Das stimmt, das stimmt. Das Gute an Hayden Shaw ist, du kannst ihn quasi für fast jeden reinrotieren lassen. Natürlich, wenn du das für einen Nick Mattinen machst oder einen Leon Gawanke, dann nimmst du dir Offensivkraft. Du hast natürlich dann vielleicht immer noch zwei andere offensivstarke Verteidiger, was schon mal gut ist. Aber für die defensiver ausgerichteten Verteidiger kannst du Hayden Shaw wirklich überall reinwerfen. Er ist so ein bisschen ja, der Allrounder, der aber mehr sich auf die Defensive konzentriert, ein Teamspieler ist, wie man so schön sagt. Aber Dallas Eakins hat auch schon angekündigt, dass er da rotieren wird und mehr rotieren wird als in der vergangenen Saison mit Zach Lesley. Langes Thema, wird auch am Freitag ja wieder mit Straubing dann
Ja.
in der SAP-Arena
Ob der ein Video
aufschlagen.
bekommt?
Eher nicht. Ich glaube, da kann man
Ich
sich
glaube,
vielleicht eher
Stefan
bei
Leubel schon, könnte ich mir vorstellen, ja.
Stefan Leubel wär vielleicht ganz angebracht, definitiv.
Ja.
Auch ein Felix Brückmann wäre angebracht. Aber
Der kommt
anyway,
Freitag aber nicht nur so
der
rein.
kommt am Freitag nicht. Das ist vollkommen korrekt. Gut, danke für die Anmerkung. Ja, dass du mehr rotierst einfach, zum einen mehr als vergangene Saison, um den Spielern Rhythmus zu geben, zum anderen halt auch, und das darf man auch nicht müde werden zu erwähnen, ist natürlich keine ganz normale Saison. Es ist eine Olympiasaison. Best-on-Best-Turnier im Februar. NHL-Stars sind mit dabei in Italien, wenn der Puck fällt. Und da hast du halt 4 Wochen Pause im Februar als Olympia-Unterbrechung und hast entsprechend halt unter der Woche mehr Spiele. Sprich, du musst schon schauen, dass du da deine Einsätze ja, entsprechend verteilst, deinen Spielern auch mal Ruhepausen gibst. Von daher, ich sehe Hayden Shaw als siebten Verteidiger, aber er ist so erfahren und so aufgestellt, dass er wirklich die Parts ganz gut matchen kann, wo er dann reinkommt.
Ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Wenn du wirklich wieder, ich bin auch mal gespannt, wenn du wirklich wieder, also wir gehen ja von dem positiven Fall aus, dass du wieder mehr oder minder ohne große Verletzungen durch die Saison kommst, dann ist da, dann wäre das wirklich spannend genäht an der Stelle vom Kader her. Du hast ja jetzt schon die Neuzugänge so ein bisschen beschrieben, wo ich halt wirklich drauf gespannt bin, ist ja Nick Mattin jetzt doch in Mannheim für ein Jahr. Letztes Jahr vor der Saison soll ich sagen, war schon früh verpflichtet, hat dann eine Ausstiegsklausel genommen, ist dann zu den Toronto Marlies gegangen, hat dort, muss man sagen, eigentlich keinen Fuß auf den Boden bekommen, aus verschiedenen Gründen. Wenn man sich seine Karriere anschaut, dann tatsächlich auf dem großen Eis ein richtig guter Spieler. Also einer, den man dann nicht dran erinnern muss, der auch eben seine starke Zeit hatte in Österreich dieses eine Jahr in Villach und dann auch in Straubing einfach ein Spieler des Jahres in der DEL. Es gibt nicht so viele Verteidiger, die das werden. Da muss man eigentlich nicht viel zu sagen, erinnert sich auch noch jeder dran. Und für mich ist so ein bisschen die Frage, ja, kann er daran anknüpfen, was er da gezeigt hatte und die Qualitäten, die er da hatte, weil das in Toronto war einfach nichts. Also das war wie weg. Ich habe die Marlies einige Male gesehen in dem Jahr und das war nicht so viel. Wie gesagt, es gab verschiedene Gründe dafür, aber das wird für mich eine ganz spannende Frage, weil klar ist, wenn wir den Mattin aus Straubing wiedersehen in Mannheim, dann kann sich die Liga da auf was gefasst machen. Dann hast du natürlich den Spieler, den du für die Situation Powerplay und sonst was gesucht hast. Dann hast du diesen Verteidiger, nach dem du eigentlich seit Jahren suchst, der dir diese Torgefahr auch gibt.
Absolut. Also bei Mattin entsteht bei mir die ganz große Frage drüber, wie schnell findet er zu dieser Form zurück, die er halt in Europa schon gezeigt hat. Also du hast Österreich angesprochen und Straubing, die zwei Stationen. Oder anders formuliert, findet er diese Form überhaupt nochmal? Mhm. Aber
ja.
Da bin ich bei dir. Wenn er sie findet, dann wird's witzig für die Liga und in Mannheim. Was aber nochmal drüber steht für mich ist, die Adler haben sich A, auf den Conti-Stellen verbessert im Vergleich zur vergangenen Saison, meiner Meinung nach, aber vor allem auch, weil du diesmal geholt hast, was du brauchst. Und nicht, weil Spieler XY, also die haben alle eine hohe Qualität, aber sie passen viel besser ins Line-up als vielleicht noch in den vergangenen ein, zwei Jahren, wo du nicht wusstest, wo stelle ich den denn hin und wem stelle ich ihn an die Seite und spielt der überhaupt und wie auch immer. Ich glaube, das sieht für mich zumindest auf dem Papier deutlich homogener aus und nicht best on best, sondern halt wirklich, das brauchen wir. Also so Mattinen, dritter offensiver Verteidiger, ja, aber du hast natürlich, ich habe es vorhin ja schon gesagt, hast einen nebendran stehen, der hat die Defensivaufgaben erledigt und das ist schon sehr stimmig. Und weil wir jetzt gesagt haben, bekommen wir den Mattinen aus Straubinger Zeiten, aus österreichischen Zeiten, stelle ich auch die Frage, wenn wir bei der Defensive sind, bekommen wir einen Leon Gawanke aus der Zeit, als er aus Nordamerika nach Mannheim gekommen ist, wo er auch in den Playoffs über einen Punkt pro Spiel gemacht hat, knapp, und in kürzester Zeit zum Publikumsliebling avanciert ist, nicht nur wegen der Auseinandersetzung mit Bergmann, aber das hat es sicherlich beschleunigt. Hintergrund ist der einfach, er hat ja vergangenen Sommer eine Schulter-OP gehabt und jetzt jeder, der
ganz kurz der Hinweis drauf, wir haben eine halbe Stunde mit ihm gesprochen. Ich habe letztes Jahr im Sommer eine halbe Stunde mit ihm gesprochen. Kann man noch gut nachhören, immer noch, wer es noch nicht gehört hat.
Sehr guter Hinweis, ja. War noch vor der Saison. Nach der Saison ist man dann auch immer ein bisschen schlauer. Mhm. Hintergrund ist der, er war natürlich nicht 100% fit, weil er einfach nicht diese Vorbereitung im Sommer hatte, wie wenn er nicht verletzt gewesen wäre. Ganz logisch. Hat auch mir dann gegenüber auch nochmal erzählt, dass er natürlich ein bisschen gebraucht hat, bis er in die Saison gefunden hat, weil er auch noch nie A, so schwer verletzt hat und B, auch noch nie eine OP hatte, was auch, ich komme nochmal zurück, Leistungssport ist mentale Sache, ne? Also Eishockey spielen können die alle, am Ende wird der Meister, der auch vom Kopf am weitesten ist und dann auf bestimmte Sachen zurückgreifen kann. Das war ein großer Punkt, man sieht es ja auch an seinen Toren. Von seinen 8 Toren hat er, glaube ich, 6 ab Januar geschossen oder so, von Januar bis März. Und da ist später reingekommen, dann in den Playoffs, dann ab dem Halbfinale oder spätestens ab dem Halbfinale nochmal, ging die Formkurve nochmal nach unten, was aber am Ende einer langen Saison vielleicht dann auch ohne Vorbereitung nachvollziehbar ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Also Leon Gawanke, so wie er aus Nordamerika damals gekommen ist, und er hat ja auch gesagt, er ist physisch und deutlich fitter, konnte eine ganze Vorbereitung machen, die Werte der Tests sind deutlich besser als im vergangenen Jahr. Oder das, was heißt deutlich, aber sie sind definitiv besser und lässt zumindest darauf schließen, dass wir, oder was heißt wir, wir zwar ja nicht, aber dass die Mannheimer und die Adler-Fans da einen anderen Leon Gawanke mit großem Ausrufezeichen in der kommenden Saison erwarten dürfen zumindest. Und wenn das passiert, dann hast du, und Mertinen auch dahin kommt, das ist jetzt vieles Konjunktiv, aber dann hast du natürlich zwei absolute Top-Verteidiger und auch was die Offensive angeht. Und John Gilmore haben wir da noch gar nicht mit einbezogen.
Ja, das ist sowieso so ein Thema. Also man muss ja dann sagen, er hat trotzdem jedes Spiel gemacht.
Gawanke, er hat jedes Spiel gemacht und er war der Topscorer nach der Hauptrunde. Ja.
Er hat 40 Punkte gemacht insgesamt, das muss man auch nochmal erwähnen. Es war eine Saison, die, ich glaube, auch nach seinen eigenen Maßstäben nicht zufriedenstellend verlief. Also das haben ja auch andere gesagt, aber die Gründe dafür. Bei dem Thema, was du jetzt angesprochen hast, diese Frage, kommen Spieler zurück, die im Kader sind? Jetzt bleiben wir mal da, heute ist Feuer frei. Da fallen mir dann auch noch Spieler ein, wo ich denke, hat ja das Gespräch, könnt ihr auch noch nachhören, mit Marc Michaelis, der gesagt hat, er hat lange gebraucht, um vom Kopf her frei zu werden und hat eigentlich erst so in den Playoffs sein bestes Eishockey hier gespielt, weil es war auch für mich die Frage, der hat auf mich die ganze Saison über den Eindruck gemacht, einen Rucksack mit Steinen auf dem Rücken. Und ein Spieler, wo für mich auch so die Frage ist, zweites Jahr jetzt, werden wir einen anderen sehen, ist Christian Reichel. Also der jetzt auch Deutsch spricht, so Interviews wieder noch keine geben, aber Unterhaltung geht und so. Das sind ja auch Spieler, die vielleicht, wenn ich sagen Neuzugänge sind, aber die jetzt nochmal einen Schritt machen einfach. Die dir sozusagen nochmal mehr geben, als sie letztes Jahr gegeben haben, weil sie es vielleicht einfach nicht geben konnten.
Ja, definitiv. Also witzigerweise, ich habe hier auf meinem Zettel stehen, ich habe diesmal wirklich einen Zettel vorbereitet. Kannst du jetzt so halb sehen.
Er hält ihn gerade hoch hier.
Ja, ja. Das ist gut am Audio mit Erklärung. Ja, ich habe neben Gawanke hier auch Michaelis und Reichel stehen tatsächlich und bin da ganz bei dir. Ich glaube, Michaelis natürlich auch ein Kopfmensch, hat sich viele Gedanken gemacht, hat das Zeh auf der Brust, hat sehr viel Last auf seine Schultern auch genommen, sehr viel Verantwortung genommen für Gegentore, wo er vielleicht einen Wechsel vorher auf dem Eis war und dann ist das Gegentor gefallen und so weiter. Also viele Sachen, die natürlich belasten und ich glaube, er hat es ja auch selbst gesagt, dieses Kapitänsamt, er war zwar bei den Jungadler Kapitän, er war auf dem College Kapitän, aber er war natürlich noch nicht von der Profimannschaft Kapitän und auch nicht von bei seinem Heimatclub und B natürlich auch bei einer Profimannschaft, die viel Aufwand betreibt, um halt das Maximum am Ende zu erreichen. Das sind natürlich alles Punkte, wo du erst reinwachsen musst. Nichtsdestotrotz hat er meiner Meinung nach phasenweise definitiv gezeigt, was er schon kann, sei es beim Abschluss, sei es beim Tore vorbereiten, aber auch beim seinem Vorcheck. Wenn er das jetzt konstanter abrufen kann und man den besten Michaelis in Anführungszeichen sieht oder abruft, den er in sich hat, ja, dann ist das ein richtiges Upgrade und gleich ist Christian Reich. Christian Reich war der beste Torschütze in der vergangenen Saison bei den Adlern. Er hat aber in den ersten 10 Spielen, oder ich glaube, sein 10. Spiel war es dann, überhaupt sein erstes Saisontor erst gemacht. Also hat natürlich auch lang gebraucht, ist zwar Europäer, hat aber sehr lange in Nordamerika gespielt, hat, wie er ja auch selbst sagt, länger gebraucht, um sich wieder umzustellen, was A, das Eishockey-Spielen an sich angeht, weil in Nordamerika kleinere Eisfläche ist einfach auch teilweise eine andere Sportart. Was die Kultur angeht, natürlich auch ein neues Land, eine andere Mannschaft. Und jetzt sagt er, ich bin definitiv angekommen, fühle mich in der Mannschaft wohl, du hast ja auch gesagt, er spricht Deutsch. Er ist der Nachbar von Hayden Shaw, mit dem er dann in Manitoba früher auch zusammengespielt hat, übrigens Leon Gawanke auch. Alles ein bisschen Verknüpfungen. Und er hat ja in der Vorbereitung jetzt schon deutlich sein Potenzial gezeigt. Ich glaube auch, dass vergangene Saison war gut. Er hat ein bisschen gebraucht, um reinzukommen. Aber ich glaube, A, sehen wir es jetzt von Anfang an und B, auch nochmal eine Schippe höher im Optimalfall. Und Michaelis, Reichel, Gawanke, die drei, können, nochmal eine Schippe drauflegen. Und ohne jetzt so optimistisch zu klingen, aber wenn das gelingt, sind das keine guten Nachrichten für den Rest der Liga.
Außer ein Team, das nehmen wir da schon ein bisschen raus. Aber ja, ihr merkt schon, da sind viele Wenn-Dann dabei. Also
absolut,
das ist schon alles. Aber es gibt halt auch die Option, dass es gut werden kann. Punkt. Also ich will da jetzt keine Euphorie. Bin keiner, der für, glaube ich, zu viel Euphorie bekannt ist oder was an der Stelle. Aber es geht ja darum, welche Upside da ist und welches Potenzial da ist. Und Potenzial ist sozusagen ja auch in dem, was du an Team hast. Und das sind ja alles Spieler, die wir genannt haben, die drei. Unter anderem diese drei, um die herum du so ein, ich sag mal, die so dein Core, also dein Kernteam bilden und wo drumherum dann sozusagen das Team gebildet werden soll. Das sind ja, also zumindest Gavanka hat ja einen extrem langfristigen Vertrag bis 29. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ehrlicherweise, Michael ist ja, glaube ich, auch noch ein bisschen länger, da glaube ich auch 3 Jahre unterschrieben, wenn ich es richtig weiß.
War es eine Frage, weil
ja,
es
so ist ja, halb, ja.
Es ist ja ein bisschen das große Geheimnis. Die Adler haben das ja auch bei seiner Verpflichtung nicht öffentlich gemacht. Es hieß damals lediglich, er hat einen langjährigen Vertrag unterschrieben. Ja. Das kann jeder, also ganz genau, das weiß man nicht. Das kann 3 Jahre offen sein, das kann aber auch mehr sein.
Justin Schütz hat länger, Alex Ehl, der gekommen ist, hat einen längerfristigen Vertrag. Das heißt, du bildest immer mehr so einen Kern und darum herum dann versuchst du die Puzzlestücke zu finden, die dazu passen. Das ist so das. Wir hatten, du siehst es ja auch, die Importspieler, von denen die gekommen sind, hat nur Greco einen 2-Jahres-Vertrag. Alle anderen, wie soll ich sagen, das kann nochmal einen wilden Wechsel geben, kommenden Sommer. Also dann wären wir wieder beim Neuanfang. Aber da sind so viele Spieler mit Vertrag bis 2026 in dem Kader.
Naja, ja, so ist es. Wilder Wechsel, klar, kann passieren. Aber ich glaube, ein wilder Wechsel gibt es nur, wenn es schief geht. Du kriegst diese Einjahresverträge, sind natürlich auch, also das ist meine Interpretation. Ich habe tatsächlich Dallas Eakins nicht danach gefragt. Aber ich glaube, Eakins möchte sehen, wer möchte sich empfehlen. Und du spielst mit einem Einjahresvertrag vielleicht auch ein bisschen anderes Hockey, als wenn du einen 2-Jahres-Vertrag hast, gerade jetzt mit einer Ausländerlizenz vielleicht im Gepäck. Anthony Greco hatte ein bisschen auch den Hintergrund, frisch Vater geworden, war ein bisschen schwierig für ihn in Russland. Seine Frau schwanger war zu Hause, dann ist er in die Schweiz gewechselt, seine schwangere Frau ist dann in die Schweiz gekommen. Dann hat er deutlich besser funktioniert und ihm ist es natürlich verständlicherweise sehr wichtig, dass es seiner Frau, seiner kleinen Tochter jetzt auch gut geht und um ihn halt zu bekommen, haben die Adler da auch diesen 2-Jahres-Vertrag auch angeboten, den er dann auch angenommen hat. Das hat so ein bisschen den Hintergrund, wobei ich nicht glaube, dass Anthony Greco vom Typ her, vom Wettkampfstyp her einer ist, für den das eine große Rolle spielt, ob er jetzt einen Einjahres- oder einen 2-Jahres-Vertrag hat. Aber natürlich ist er jetzt erstmal froh, dass er weiß auch, wenn alles normal läuft, wo er auch nächste Saison spielt. Das war in den vergangenen Jahren nämlich nicht der Fall. Da hat er nämlich in den vergangenen 4 Jahren bei 5 verschiedenen Clubs gespielt. Und das ist dann schon eher mal problematisch. Nordamerikaner hin oder her, da bist du auch als Mensch mal ganz froh, wenn du weißt, wo du vielleicht nächstes Jahr noch spielst.
Ja, wenn du dir diese Karriere anschaust von ihm, dann sind das ab 19, 20, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Stationen.
Ja,
und das
brutal.
Ist ja Wahnsinn, auch diesem Wechsel zwischen NHL und AHL nochmal ausgesetzt zu sein. Also er war ja, wie soll ich sagen, kurz oben. Hat ja vor allem AHL gespielt. Ich erinnere mich daran, dass Ben Smith das damals sagte, als er nach Mannheim kam, dass das erste Mal für ihn ist, nach vielen Jahren, wo er weiß, er ist jetzt ein paar Jahre an einem Ort. Und dass das für ihn damals ein sehr hoher Wert war, das einfach mal diese Sicherheit zu haben, die du zuvor nicht kanntest. Und ich gehe einfach mal davon aus, das wird dann hier genauso sein, im Sinne von, dass es dir einfach diese Sicherheit gibt und das Wissen gibt, einfach mal da zu sein. Und du hast es ja angesprochen. Und es ist vor allem auch ein Spieler, ich glaube schon, der auch dieses Thema Tore schießen mitbringen soll.
Definitiv. Und der halt aber auch dieses Wohlfühlen braucht, im Sinne auch von, er weiß, wo er ist, er weiß, was er hat und es wird auch auf ihn gesetzt und das ist schon ein Punkt, den er einfach braucht und wodurch er dann auch letztendlich funktionieren kann. Du hast es vorhin noch angesprochen mit Kern haben, Kern aufbauen, harmonisch zusammensetzen, habe ich ja schon gesagt, dass ich glaube, dass das mehr der Fall ist als in den vergangenen Jahren. Was ich ganz interessant fand und ich habe es schon leicht angedeutet, ist, dass die neuen Spieler alle so ein bisschen Verbindung haben zu den Adlern. Weiß jetzt nicht, ob das Zufall ist. Ich weiß nicht, wie es in den vergangenen Jahren war. Da ist es mir auf jeden Fall nicht so aufgefallen. Aber ich habe mir das mal kurz notiert. Und zwar ein Luke Esposito spielt da auch eine ganz große Rolle, der sowohl mit Dan Renouf gesprochen hat, als auch mit Anthony Greco. Renouf in dem Fall hat er mit ihm zusammengespielt in Grand Rapids bei dem Farmteam der Detroit Red Wings damals. Renouf wurde im Gegensatz zu Espo, glaube ich, dann Calder Cup Sieger mit Grand Rapids. Greco ist in derselben Gegend wie Espo aufgewachsen, kannten sich daher. Deswegen hat er auch da bei ihm nochmal Werbung für die Adler gemacht. Bei Dan Renouf übrigens auch ordentlich die Werbetrommel gedreht. Dann habe ich gesagt, Shaw ist der Nachbar von Reichel. Die haben zusammen in Manitoba gespielt, genauso wie mit Leon Gawanke. Zach Solo hat in Florida zusammen mit Kelple zweimal den Kelly Cup, also die Meisterschaft in der ECHL, gewonnen. Also die kennen sich auch. Schütz ist mit Leon Gawanke Dick Buddy. Also die sind schon seit längerer Zeit befreundet und freuen sich natürlich auch wie ein Schnitzel, dass sie jetzt mal das erste Mal zusammen in der Mannschaft spielen.
Ich habe im Adler-Video entnommen, dass die an der PlayStation gezockt haben, als genau. Gawanke drüben war ständig.
Da gab es noch so zwei, drei, gab es auch ein Freundschaftstattoo, also ja. Eng verbunden, die beiden. El Franz Reb kennen natürlich ein paar Jungs über die Nationalmannschaft und die anderen und die einzigen zwei, die ich mir aufgeschrieben habe, die jetzt keine direkte Verbindung haben, wobei das nicht hundertprozentig stimmt, ist Mattinen, der kennt aber immerhin mal die DEL und hat auch schon mal gegen die Jungs gespielt. Und Johan Mattsson, der natürlich aus der KHL jetzt nach Mannheim kam. Aber interessant bei Johan Mattsson ist, dass er eine Verbindung hat zu Maxi Franz Reb, nämlich nicht nur und zwar, dass sie den gleichen Torhüter-Trainer hatten, und zwar Edgars Lusins. Den hatte Franz Reb in Bremerhaven und Mattsson bei seiner Station bei Dynamo Riga. Und über ihn haben sie sich auch quasi ein bisschen über den anderen ausgetauscht, was ich so mitbekommen habe. Also ja, auch da besteht zumindest eine kleine Verbindung. Was will ich damit sagen? Es wird schon drauf geguckt, dass die Jungs sich natürlich auch verstehen, dass sie sich kennen. Natürlich soll nicht gekuschelt werden, das ist immer noch Profisport, das ist Leistungssport, da geht es um die Plätze, auch wenn der Sturm, wie wir ja vorhin schon gesagt haben, gestraft wurde, also sprich nur 14 Stürmer stand jetzt im Kader sind, hast aber auch erst 8 Ausländerlizenzen von 11 vergeben, also da kann auch noch was passieren und zumindest kannst du jedem Spieler mal die Eiszeit garantieren, die er vielleicht selbst zieht. Mehr oder minder selbst, die muss er sich natürlich erarbeiten, aber ist ja auch ein Thema, was in der Vergangenheit in Mannheim auch hier und da mal problematisch war.
Allerdings, was zum Thema Neuzugänge zu sagen ist, also zum Thema Lizenzen, aktuell plant man erstmal nicht weiter mit Neuzugängen, war die Aussage, sondern es kann sein, wenn aus den Camps, die NHL-Camps starten ja jetzt bald, da werden noch Spieler, wie soll man sagen, das Roster fallen in dem Fall, also nicht in den Kader schaffen, und da werden es mit Sicherheit noch Spieler auf den Markt kommen. Das wird dann aber eher so Ende September, Anfang Oktober der Fall sein, wenn man da schon mehr weiß und wie sich dann Vertragssituationen ergeben. Und dann kann es sein, dass man nochmal aktiv wird. Momentan ist die Aussage, man plant mit dem Kader, den man hat. Und du hast jetzt die beiden erwähnt und lass uns dann schon nochmal drauf schauen. Frau Maxi Franz Reb und Johan Mattsson bilden das Torhüter-Duo. Nach meinem Verständnis wird Franz Reb die 1A sein. nenne ich es mal. Also schon, glaube ich, erstmal sehe ich schon erstmal mit einem Vorsprung und Mattson, wie soll ich sagen, ein Stück weit dahinter klingt jetzt so hart, aber wenn morgen Playoffs wären, würde ich davon ausgehen, dass Franz Ripp spielt, sagen wir es so.
Ja, das ist eine Aussage, die kann man mal am 8. September fällen.
Ja, also hallo, wenn, dann heute. Also.
ja, also Franz Ripp ist natürlich der heimische Torwart. Man hat ihm einen Zweijahresvertrag gegeben, eventuell noch mit Option. Das ist natürlich der Torwart, auf den man setzt für die Zukunft. Ist natürlich auch ein Torwart, der hier den nächsten Schritt machen möchte. Er war in Jugendjahren schon mal in Berlin. Da hat es nicht ganz so geklappt mit dem Durchbruch. Dann ist er nochmal über die DEL2 zurück in die DEL gekommen mit sehr guten Leistungen in der DEL2 nach Bremerhaven. Dort auch sehr, sehr gute Leistungen gehabt. Auch Playoffs gespielt nur in den vergangenen 2 Jahren. Dann an Gudlewskis nicht vorbeigekommen. Und jetzt möchte er natürlich Playoffs spielen und möchte das auch bei einem Top-Club machen. Natürlich ist Bremerhaven mittlerweile auch ein Top-Club in der DEL, aber Mannheim ist natürlich von allem drumherum natürlich noch mal eine Nummer größer. Und Mattsson ist natürlich so, der hat natürlich schon einiges erreicht, ne? 20 Weltmeister, auch wenn er da auch mit Johan Gustafsson übrigens, der damals die Nummer 1 war, die Älteren werden sich erinnern, der hat auch mal in Mannheim gespielt.
Der aber verletzt hier ankam, hoffen wir mal, dass es bei Mazda nicht so ist.
Stand jetzt scheint das zumindest nicht der Fall zu sein. Stimmt aber natürlich, was du sagst. Mattsson hat zwar auch bei dieser WM kein Spiel gemacht, aber er war trotzdem in diesem elitären Kreis mit dabei. Hat zweimal die Champions Hockey League mit Frölunda gewonnen und wurde auch schwedischer Meister. Ist dann in die KHL gegangen, war da in der.
Co-Trainer bei Frölunda, Johan Lundskog. Glaube ich.
Ja, genau.
Ja.
Mittlerweile. Genau, ist in die KHL gegangen, hat sich dann über Riga weiterempfohlen durch gute Leistungen, hat dann in Jekaterinburg die beste Fangquote und den besten Gegentorschnitt nach der Hauptrunde gehabt in der KHL, auch in den Playoffs nochmal brilliert, auch wenn man da dann relativ früh ausgeschieden ist und hat sich dadurch natürlich einen Vertrag in St. Petersburg verdient. Da dann ein bisschen ja, Probleme in dem Sinn gehabt, weil er natürlich eine starke Nummer 1 vor sich hatte, hatte dann auch nur noch 12 Einsätze, wollte dann nach laut eigener Aussage eigentlich die KHL verlassen, hat dann aber nochmal ein Angebot bekommen von Baris Astana und das ist jetzt ganz interessant, da war aber dann recht früh schon Chaos, die ausländischen Spieler wurden entlassen, der Trainer wurde entlassen, es wurde auf den kasachischen Nationaltorwart gesetzt, Mattsson musste aber bleiben. Er hat mir gegenüber gesagt, er kann das natürlich verstehen, dass der Club dann einen anderen Weg eingeschlagen hat, dass man da auf den lokalen, auf den heimischen Torwart setzt. Aber er hat es nicht ganz verstanden, warum er denn bleiben musste, warum man ihm denn nicht die Freigabe gegeben hat, zu einem anderen Club zu wechseln, wo er einfach spielen kann. Weil im Endeffekt war es so, dass er dann 8 oder 9 Einsätze hatte, aber nur so gemessen mit 400 irgendwas Minuten, also immer mal wieder reingeschmissen wurde, da natürlich auch keinen Rhythmus hatte, entsprechend auch ja eine schlechte Fangquote am Ende des Tages hat, bei einer Mannschaft, die auch ein bisschen einfach chaotisch war, jetzt kein Vorzeigeklub war in der vergangenen Saison in der KHL. Das aber gleichzeitig die Tür natürlich auch nach Mannheim geöffnet hat, weil wenn man jetzt, ich habe es jetzt länger aufgezählt, was er schon alles erreicht hat, wie er wo gehalten hat. Wenn er das weitergemacht hätte, auch in der vergangenen Saison, dann wäre die DEL sicherlich nicht seine Zielliga gewesen. Er möchte jetzt wieder vor allem Spaß am Eishockey haben, er möchte wieder einen Rhythmus finden und das mit dieser 1A, 1B-Lösung, Franz Repp, Mattsson, glaube ich, passt sehr gut. Dallas Eakins hat ja auch schon betont, dass er beide spielen lassen möchte, einfach auch mit Blick auf den Spielplan, damit A, sich beide gegenseitig pushen und B, frisch bleiben und er hätte natürlich eine viel klarere Nummer 2 holen können, theoretisch, aber, und da muss ich auch Ekins recht geben, er hat gesagt, es ergibt für ihn gerade in dieser Spielzeit überhaupt keinen Sinn, wo du so viele Spiele in kurzer Zeit hast, da mit zu viel in Anführungszeichen Qualitätsunterschied auf der Torhüterposition in die Saison zu gehen und zurück mit Mattsson und da den Kreis geschlagen, auch nochmal vielleicht zu Michaelis Reichel-Gawanke, weil wenn auch ein Mattsson das Niveau erreicht, was er vor 2, spätestens vor 3 hatte, wenn er da so auftrumpfen kann. Ja, sollen wir die Folge nennen, dann wird's witzig, weil irgendwie dann wird's witzig in der Liga.
Können wir machen.
Schauen wir mal noch. Aber Franz Ripp und Mattsson auf jeden Fall, um das Gesamtbild zu sehen, sehr ähnliche Torhüter im Sinne von, sie sind ruhig, sie sind jetzt nicht die Jungs, die die Riesenparaden auspacken, sie versuchen über ihr Stellungsspiel zu kommen und am besten schon da zu sein, wenn der Puck kommt und nicht erst dahin hechten zu müssen, wobei sie das natürlich auch drauf haben. Und wenn man jetzt schaut, vergangene Saison hatten wir Arno Tiefensee vom Körpergröße und Typ her eher an Mattsson und Felix Brückmann, auch mit Franz Ripp vergleichbar, ein bisschen älter. Dennoch bist du natürlich erfahrener geworden, also vielleicht auch ausgeglichener geworden auf der Torhüterposition. Arno versucht jetzt natürlich sein Glück in Nordamerika, wo man auch ganz fest die Daumen drücken und das natürlich mit den Augen verfolgen werden. War schon ein Schritt zu weit. Und Franz Ripp Mattsson, glaube ich, sich aber jetzt dennoch das ausgeglichenere Torhüter-Duo in Mannheim sein werden, vorausgesetzt, sie rufen ihre Potenziale ab. Weil was bei Franz Ripp, da bin ich auch ein bisschen erschrocken, also positiv erschrocken, als ich das gesehen habe, was ich gar nicht so groß auf dem Schirm hatte, dass er schon Playoffs gespielt hat in der vergangenen Saison. Und die hat er gehabt in Bremerhaven und ja, da hat er gut gespielt, auch was Gegentorschnitt, was Fangquote angeht, aber nicht nur allein deshalb. Und allgemein die Fangquote von Franz Ripp in den vergangenen Jahren, ich meine, das ist jetzt auch kein großes Geheimnis, war natürlich überragend und ist für mich ein bisschen unter dem Radar, wenn man über deutsche Torhüter in der DEL spricht.
Es gab mal einen Eishockey-Podcast, da hat irgendein Idiot vor Jahren gesagt, dass Maxi Franz Ripp der kommende deutsche Torhüter ist und er ihn bei den Adler Mannheim sehen wird. Ich weiß nicht mal genau, wer das war.
Muss auf jeden Fall ein Idiot gewesen sein, wie du gesagt hast.
Ja, irgendein Idiot, der keine Ahnung hat davon. Was ich spannend daran finde, einmal muss ich Wasser nochmal in den Wein gießen. Sorry, ich kann den Mund nicht halten, auch an der Stelle. Wir haben das Jahr 2025 und es gibt immer noch genügend Ligen in Europa, die keine Spieler aus der KHL verpflichten oder die einen Vertrag nach dem Februar 2022 in der KHL unterschrieben haben, die in bestimmten Ligen einfach sozusagen auf der Tabuliste stehen. Ich finde, Schweden und Finnland sind da zu nennen, ich fände, es würde der DEL immer noch gut anstehen, es anders zu handhaben, als sie es tut. Aber es ist nun mal so, wie es ist an der Stelle. Mir ist nur wichtig der Hinweis darauf, dass das für mich zumindest keine Normalität darstellen soll und darf, Spieler aus der KHL zu verpflichten, als wäre das eine x-beliebige Arbeitgeber, zu dem man da wechselt, auch in diesen Zeiten. Gerade jetzt weiterhin, gerade nach der Nacht, die wir jetzt erlebt haben. Oder nicht wir erlebt haben, sondern die Ukraine erlebt hat. Zurück zum Thema. Was mir aber aufgefallen ist, die Adler verpflichten in Nummer 2 von einem anderen DEL-Team als Nummer 1. Gab es das historisch schon mal? Habe ich mich ernsthaft gefragt. Habe ich mich so im Vorgriff auf die Sendung gefragt. Ich kann mich nicht dran erinnern.
Das ist eine sehr gute Frage. Nee, kann ich mich auch nicht dran erinnern. Ich weiß gerade nicht, Felix Brückmann war, glaube ich, zu der Zeit wieder die Nummer 1 in Wolfsburg. Hatte da ja auch lang einen Zweikampf mit Sebastian Vogel damals noch. Ich glaube aber, ja, er war da wieder die Nummer 1. Wobei man ja auch sagen muss, Franz Ripp war ja auch in Bremerhaven nicht die Nummer 2. Er war, wenn, dann die 1B.
Aber hat in den Playoffs nicht gespielt.
Aber in den Playoffs hat er nicht gespielt, die vergangenen 2 Jahre. Das ist absolut korrekt, ja. Wenn es Richtung Playoffs ging, war er dann doch die Nummer 2, aber er hat trotzdem ja auch in den vergangenen 2 Jahren jeweils über 20 Spiele gehabt in der Hauptrunde. Ich müsste jetzt noch mal kurz nachgucken. Genau, er hat in der vergangenen Saison 24 Hauptrundenspiele gehabt. Ja, und dann die Saison davor nur 6. Da ist er natürlich von der Verletzung zurückgekommen. In den 6 Spielen hat er aber sehr, sehr gut dann auch ausgesehen. Und das Jahr davor, 22, 23 oder 32 Spiele gehabt, hat ja dann auch Playoffs gespielt. Das dazu, aber mit 24 Spielen bist du ein bisschen mehr als ein Nummer zwei dann in der Hauptrunde.
Ja, vor allem, da hält er seit Jahren auf brutal hohem Niveau. Also es ist ja wirklich überragend einfach. Also das ist ja, bin auch mal gespannt. Torhüter für Olympia, sind die eigentlich gesetzt oder ist das durch mit Grubauer, Niederberger und Tiefensee oder ist da noch eine Tür offen irgendwo hin für irgendjemanden?
Ich bin jetzt nicht der Bundestrainer, aber ich würde mal sagen, Grubauer ist natürlich gesetzt. Und die
der
Nummer
ist auch schon nominiert,
ne? Genau, der ist auch schon nominiert, zumindest auf dem erweiterten Kader. Auf der erweiterten Kaderliste. Das heißt ja nicht zwingend, dass er auch eingesetzt werden muss.
Ja.
Aber ja, die von dir angesprochenen Niederberger und Tiefensee, das waren die zwei Goalies, die jetzt bei der vergangenen WM dabei waren. Die haben sicherlich einen kleinen Vorsprung, aber bis Januar, Februar ist ja auch noch ein bisschen Eis zu spielen. Und dann wird man mal sehen, wie da die Entwicklung ist. Und dann glaube ich, die Nummer 2 und die 3, die können da auch noch offen sein, tatsächlich. Wobei das Turnier ist auch relativ kurz. Die Frage ist überhaupt, ob die Nummer 2 wird vielleicht eine Partie bekommen, die Nummer 3 ist da zum Lernen. So ist es ja auch bei der WM, leider Stimmung. Gottes.
Ja.
Genau. Und wird man dann schauen, ob es da noch eine Rotation gibt. Aber ich glaube, es gibt einen kleinen Vorsprung, aber ganz zu ist die Tür natürlich noch nicht.
WM 2026, die vielleicht nicht ganz so prominent besetzt wird von so manchen Teams aus Nordamerika, dann in der Schweiz. Das deutsche Team mit der Vorrunde in Zürich. Also nicht so weit weg.
Was ja aber auch total, sorry, ganz kurz, ja, total klar. Bitter ist für die Schweiz, weil du darfst die Corona-Saison, also darfst die WM wegen Corona damals 2020 nicht austragen, musst dann ein bisschen aussetzen und bekommst 2026 dann die WM und es ausgerechnet dann in dem Olympia-Jahr ist, wo du Best on Best hast. Also das ist halt für die Schweizer, ohne zu viel Mitleid jetzt zu haben, aber schon sehr, sehr bitter.
Ja, absolut. Also wobei ich glaube, die Hallen werden trotzdem voll sein. Also Schweiz und Eishockey funktioniert schon ziemlich gut. Ja. Waren ja auch im Finale. Vielleicht holen sie ja dann jetzt endlich diesen WM-Titel, den sie dieses Jahr da in der Overtime verloren haben. Haben ja ein überragendes Turnier gespielt und puh, das war schon sehr stark. Aber zurück zum Thema. Ein Punkt habe ich noch auf dem Zettel, weil wir haben ja heute beide Zettel vorbereitet. Über einen Namen müssen wir zumindest sprechen. Wenn ich auf dieses Mannschaftsfoto schaue in der Eishockey News, dann sind da alle aufgeschlüsselt. Auch Videotrainer Florian Kainz, wer es noch nicht gehört hat, auch mit ihm haben wir eine Sendung gemacht. Das war Eiszeit FM 99. Jetzt, heute ist 102. Und unten steht dann darunter, es fehlt Samuel Soramies. Also, den werden wir in Mannheim für die Adler nicht mehr auf dem Eis sehen, das können wir definitiv sagen.
Ja, so ist es.
Und alles Weitere habe ich, glaube ich, im Saisonrückblick dazu gesagt, was ich dazu zu sagen hatte. Ich würde da auch gern nochmal
genau,
eine Sendung, die nur aus Querverweisen besteht. Ja.
Auch schön. Ja, hat sich auch nicht verändert, der Standpunkt. Aussage der Adler Mannheim war dazu, er steht bei den Adler Mannheim noch unter Vertrag und sie werden diesen erfüllen. Aber es wird nicht mehr eishockey-technisch mit ihm geplant. Punkt. Und alles andere auch gerne nochmal in der Rückblicksendung hören.
Ja. Und das ist aber der Unterschied zu Eric Uber, der sehr wohl die Chance bekommt, sich weiter anzubieten und ins Team zu spielen. Wobei aber auch da ist wohl so, dass es sportlich eher schwierig wird für ihn, sagen wir es so.
Ja, aber er jetzt erstmal der erste Mann ist, sollte jemand krankheitsbedingt oder verletzungsbedingt ausfallen. Aber ja, um es auch mal zu sagen, die Adler werden da noch nachlegen im Sturm, weil nur mit Eric Huber über die weitere Saison zu gehen. Wie gesagt, Max Penkin, großes Ausnahmetalent noch hinten dran, der hoffentlich und bestimmt auch noch das ein oder andere Spiel bekommen wird. Vielleicht auch dann mal als Druckmittel genutzt werden kann für einen Yannick Brosko oder Maxi Heim. Und, aber trotzdem bist du natürlich im Sturm ein bisschen dünn besetzt, aber das wird im Laufe der Saison sicher mehr werden.
Wir haben fast eine Stunde jetzt aufgenommen. Die große Max Penkin-Fan-Lobhudelei heben wir uns mal für eine andere Sendung auf. Sie wird noch kommen. Seid Könnt ihr euch sicher sein. Es gibt auch innerhalb der Organisation und des Teams große Fans von ihm, können wir euch sagen. Also das ist tatsächlich, also jetzt nicht die Erwartungen zu hoch rühren, weil der Junge ist, Phil hat jetzt das Alter erwähnt und alles, aber könnte Spaß machen, um jetzt mal wieder zum Titel zu kommen. Aber eins, hast du noch was auf dem Zettel, bevor ich dir noch meine Abschlussfrage stelle?
Nee, tatsächlich alles abgehakt. Du darfst gerne die Abschlussfrage stellen. Das einzige Punkt, den ich tatsächlich noch habe, ist, haben wir auch schon angesprochen, Justin Schütz. Und auch die Frage, ja, es ist ja geläufig geworden, dass Spieler in Mannheim am Ortsschild irgendwie ihr Talent abgeben, bei anderen Vereinen funktionieren, hier nicht. Ja, ermüdend, aber Justin Schütz in Mannheim, du hast es schon angesprochen, kann funktionieren. Sehe ich auch so, weil er auch in Köln funktioniert hat und ich finde, Köln ist vielleicht sogar nochmal, ja, ist sehr ähnlich zu Mannheim vom Umfeld, vielleicht hier und da noch ein bisschen, stehst du doch sogar noch ein bisschen mehr im Fokus. In den Playoffs, ja, in dem Finalrun, hat Justin Schütz zumindest, was das Tore-Schießen jetzt angeht, aber nicht mehr ganz so funktioniert. Glaubst du, da kann ein Mannheim dann den nächsten Schritt machen, auch in den Playoffs?
Man muss natürlich sehen, hatte ja mit Grenier McLeod auch eine Reihe um sich. Also ich glaube, wer mit McLeod spielt, der hat Spaß, wenn er aufs Eis geht. Das vorweg, aber ich weiß es gar nicht, ob man so dieses Mega-Scoring von ihm braucht. Ich glaube einfach, dass das ein Spieler ist, der dir nochmal eine ganz andere Qualität gibt, der dir eine Abschlussqualität gibt, der dir sozusagen da das extra gibt. Ob das dann heißt, dass er 25 Mal in der Hauptrunde trifft, ist für mich gar nicht so der Punkt. Sondern, dass er dir einfach eine Qualität gibt, die dir die letzten Jahre immer wieder gefehlt hat. So die letzten großen Torjäger, die wir hatten, waren, oder die wir in Mannheim gesehen haben, waren Chad Kolarik und danach noch Nigel Dawes. Und das war's dann. Und seitdem bist du eigentlich auf der Suche danach. Und der Spieler kann er sehr wohl sein. Also die Abschlussqualität bringt er mit. Der ist ja auch noch nicht alt, mal so nebenbei erwähnt. Man tut ja immer so, als wäre der irgendwie Anfang 30. Der hat ja noch ein paar ganz gute Jahre vor sich, die da kommen. Und dem seine Entwicklung ist ja auch noch lang nicht am Ende. Deshalb glaube ich schon, dass der ein Spieler sein kann, der dir hilft, den Unterschied zu machen. Ein Punkt, auf den ich dann doch noch kommen will, weil er wichtig ist an der Stelle. Du hast von den Verbindungen der Spieler zueinander gesprochen. Wir haben sehr oft, wie formuliere ich es, die Kabine der Adler kritisiert und die Mentalität hier und die Schwierigkeit, wenn neue Spieler herkamen, erstmal die Akzeptanz zu finden und auch sozusagen in eine Kabine zu kommen, die nicht einfach war, die für manche Spieler, die vielleicht auch etwas empfindlicher sind, nicht so einfach war, sozusagen ihr volles Potenzial zu entfalten. Da erhoffe ich mir auch schon, dass dieses Jahr diese Entwicklung, von der man intern hört und die es wohl auch zu geben scheint, zumindest betont es jeder, normalerweise wird es immer im sportlichen Erfolg betont, einfach weitergeht. Ich glaube, dadurch, dass dieser Kern, von dem wir gesprochen haben, jetzt länger da ist, dass ein Michaelis jetzt auch in seinem zweiten Jahr als Kapitän hier ist und nicht mehr sozusagen neu und mit all diesen Erwartungen, sondern sich da auch ein Stück weit von frei gemacht hat, dass das helfen wird, das Team besser zu machen. Diese Mentalität, dass da nochmal wirklich ein Shift stattfinden kann. Ich kann da nicht reingucken. Das ist ein Stück weit wishful thinking, weil diese Kabine zu oft ein absoluter Hemmnisfaktor war auf dem Weg zum Erfolg. Sind auch nicht mehr alle da, um die es da ging, aber sozusagen die Grundstimmung innerhalb der Kabine und diese Grundhaltung. Ich glaube schon, dass da diese Spieler, die letztes Jahr dazu kamen, jetzt in ihrem zweiten Jahr sind, dass sie dann eine andere Verantwortung übernehmen können. Und das kann eigentlich nur positiv sein.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. A, hast du in der vergangenen Saison eben diese Hierarchiesuche noch gebraucht. Mhm. Du hast mit Dallas Eakins auch jemand gehabt, der da ja sehr großen Wert draufgelegt hat, nicht nur innerhalb der Kabine, sondern was die ganze Organisation angeht. Also sprich auch TicketverkäuferInnen oder im Merchandise die Mitarbeiter, auf der Geschäftsstelle die Mitarbeiter und so weiter, dass da auch eine Einheit zusammenwächst und natürlich im Team eine gewisse Gewinnermentalität. Und B, was du gesagt hast, was du auch erwähnt hast, mit dem im zweiten Jahr schon da, du hast ein Fundament, auf das du zurückgreifen kannst, du hast Automatismen auch mehr als im vergangenen Jahr, auf die du zurückgreifen kannst. Und worüber sprechen wir denn bei den Eisbären Berlin die ganze Zeit, wenn es darum geht, Erfolg zu haben? Gerade über das, Sachen, die funktionieren, abzurufen, Automatismen abzurufen, auf Sachen zu vertrauen, Eingespieltheit, eine Richtung vorzugeben. Und die hast du, da hast du zumindest schon mal Fähnchen reingesetzt oder reingerammt in den Boden in der vergangenen Saison, in welche Richtung es gehen soll, was der Standard ist und worauf aufgebaut wird. Das sind alles Punkte, die Berlin stark machen. Und das kann Mannheim zumindest helfen, in der nächsten Saison den berühmten nächsten Schritt zu gehen. Das muss dann lauten, die Lücke zu den Eisbären zu schließen, die größer geworden ist in der vergangenen Saison. Und was das dann am Ende bedeutet, das, da kommt es natürlich auch auf die Eisbären drauf an. Das haben wir in der großen XXL-Vorschau gesagt, dass die Berliner am Ende bestimmen werden, wer Meister wird, ob sie selbst Meister werden oder ein anderes Team. Und aber die Adler sind zumindest schon diesen Schritt weiter, finde ich, von dem allen drumherum, eben vom Fundament, als in der vergangenen Saison. Das glaube ich schon.
Was für mich aber auch bleibt, ich will das Thema nicht aussparen. Dallas Aikins geht jetzt in sein zweites Jahr, volles Jahr als Trainer. Also hat zum zweiten Mal die Vorbereitung gehabt. Das ist in weiten Teilen jetzt sein Kader. Also da muss jetzt auch was kommen. Im Sinne von, also wir reden hier die ganze Zeit über Spieler und Potenziale und können sie die zeigen. Und für mich ist das größte Fragezeichen, vielleicht gar nicht auf dem Eis, sondern hinter der Bande, die Frage, kann der Coach sein Potenzial zeigen, was man ihm zuschreibt in der Organisation und was man die Verantwortlichen in der Organisation zuschreiben, die ihm ja den Schlüssel gegeben haben, qua Doppelfunktion dafür. Das habe ich letztes Jahr zu wenig gesehen. Und da bin ich sehr gespannt, in welche Richtung es sich das dieses Jahr entwickeln wird. Weil klar, also für mich ist schon auch klar, ich verstehe den Wunsch nach Kontinuität. Ich verstehe den Wunsch nach Ruhe und zu sagen, wir bauen hier auf. Auf der anderen Seite hat man mit Abstand den höchsten Liga-Etat. Man hat eine unglaubliche Fanschar hier mit einem wirklich teilweise positiv gemeint bekloppte Fans. Sobald es Licht angeht, auf dem Parkplatz vor der Arena stehen da 500 und warten drauf, was passiert. Und das ist wirklich außergewöhnlich in einem sehr positiven Maße. Aber nochmal ein Sweep in einem Halbfinale raus, das kann nicht der Anspruch der Organisation sein, das kann nicht der Anspruch des Kaders sein. Und nein, da muss Dallas Aikins liefern.
Ich glaube, das ist er auch nicht. Ich glaube, das setzt sich auch keiner zum Anspruch in der kommenden Saison. Aber ich bin natürlich voll und ganz bei dir, dass Dallas Aikins halt jetzt zeigen muss, dass er auch in der Lage ist, diesen nächsten Schritt mit dem Team zu gehen. Und dass er auch zeigen muss, dass er Spieler verpflichten kann. Das hat er gesagt, er hat den großen Schlüssel bekommen. Er ist, für alle, die es noch nicht wissen, Cheftrainer und Sportmanager in Personalunion. Also, der Manager,
für die drei da draußen, ja.
Genau. Also für euch drei, hört gut zu. Der Manager Dallas Aikins muss natürlich zeigen, dass er Spieler verpflichtet, mit dem der Cheftrainer Dallas Aikins auch was anfangen kann. Damit meine ich jetzt gar nicht die Spieler im Sommer, die er geholt hat, sondern in der vergangenen Saison waren es ja vor allem die Nachverpflichtungen, die dann unterm Strich eben nicht mehr als Ergänzungsspieler waren und nicht wirklich Verstärkungen am Ende des Tages.
Damit sind wir für mich am Ende. Ich habe noch eine Frage an dich.
Hau raus.
Wir haben jetzt wieder über eine Stunde übrigens. Schon mal für alle da draußen. Sorry, ihr habt dann insgesamt fast 4 Stunden Saisonvorschau. Nicht ganz, aber. Wir haben beide die Adler auf Platz 3 getippt bei unserem Saisontipp für die Hauptrunde. Warum ist es bei dir Platz 3 geworden?
Zum einen sehe ich die Adler in den Top 4, aber ich sehe die Top 4 auch relativ eng. Weil auch, das haben wir auch schon in der großen Vorschau-Saison gesagt, für die Eisbären Berlin ist relativ irrelevant ist, ob sie Erster oder Zweiter werden. Ich glaube auch die Kölner Haie schauen eher drauf, dass sie Heimrecht haben in der Saison. Jalonen aber da jetzt nicht drauf gepicht ist, jetzt erster, zweiter, dritter oder vierter, Hauptsache Top 4 irgendwie ein bisschen zu sein. Dallas Eakins zumindest vergangene Saison den Eindruck, ja, hinterlassen hat, dass er jetzt auch nicht zwingend auf dem einen Tabellenplatz sich festlegen möchte, sondern da halt mehr Wert auf den Prozess legt. Und ich glaube auch, dass da am Ende des Tages es wichtig ist, einfach in den Top 4 zu landen, um mit Heimrecht zumindest mal Viertelfinale und dann Halbfinale auszutragen, sollte es soweit kommen. Und ja, und deshalb die Adler auf 3. Sie können auch auf 4 landen, sie können aber auch auf 2 landen, vielleicht auch auf 1, keine Ahnung. Aber da spielen ja viele Faktoren ein bisschen eine Rolle. Aber ja, am Ende des Tages musste ich auf Platz festlegen und deshalb habe ich sie auf 3 gesetzt. Warum du?
Erstmal Heimrecht für die Haie in den Playoffs ist ja so eine Sache. Man weiß ja nie, ist die Halle frei und mit wem muss wieder getauscht werden.
Extra Sendung,
aber,
bitte.
Ja, ich mach mal eine Extrasendung zu. Vielleicht kauft Gotthard von seiner ganzen Kohle, bevor sie für irgendwelche Scheiße ausgibt, dann doch einfach die Arena und lässt da die Kölner spielen. Aber zurück zum Thema. Platz 3. Warum? Wir haben sehr, sehr viele Sachen genannt, die gut werden können. Und wenn alle gut werden, kann das richtig, richtig gut werden. Ich glaube, dass es zu viele What-Ifs für mehr sind. Für mich sind die Adler in diesem Jahr, und da kannst du mich dann im April gerne drauf festnageln, kein Titelkandidat. Weil das zu viele, also die Frage ist, klappt das alles, wenn das alles so klappt, wenn da jeder einzelne Stein in die richtige Richtung fällt, über den wir gesprochen haben, dann kann das was werden. Aber Es ist mir, wie soll ich sagen, die Kausalkette ist mir zu lang, damit da alle Steine in die richtige Richtung fallen. Deshalb sind für mich die Adler diese Saison kein Titelkandidat. Ich glaube aber, dass es eine Saison werden kann, wenn, ich gucke jetzt hinter die Bande, die Zweifel beseitigt werden, bei der man viel Spaß haben kann, weil ich echt glaube, dass dieses Thema neue Hierarchie, neue Kultur, neue Verantwortung in der Kabine dieses Jahr nochmal ganz anders greifen kann als letztes Jahr und das wirklich zu einer erfolgreichen Saison einen großen Bestandteil beitragen kann, weil das dieser Kader Qualität hat, da braucht man nicht drüber reden. Und deshalb habe ich sie auf 3.
Ja. Ja, aber das sind doch definitiv Argumente und ja, um das auch nochmal zu betonen. Also Argumente, die ich nachvollziehen kann und auch, um das nochmal zu betonen, die Kausalkette ist natürlich lang. Also da müssen ja nur 2, 3 Steine nicht so fallen, wie du schön gesagt hast, was wir jetzt hier besprochen haben. Und dann kann es natürlich auch problematisch und unruhig werden. Also das muss man am Ende auch nochmal festhalten. Aber nochmal, es ist ein besseres Fundament gelegt, als es vielleicht in der vergangenen Saison der Fall war, wo es ja doch sehr hoch und runter ging mit den qualitativ gezeigten Spielen, aber auch in den Ergebnissen.
Dann gehen wir raus, hm?
Machen wir. Hackst du dich ein?
Ja, gehen wir raus, schauen wir ein bisschen Eishockey. Freitag geht's los, 19:30 gegen Straubing. Sonntag dann das erste Auswärtsspiel. Heute kamen die Fan-Infos. Da werde ich allerdings in Mannheim bei einem anderen Verein im Stadion sein. Du im Urlaub, haben wir noch was zu sagen? Geht's raus, schaut's Eishockey, ne?
Und bleibt gesund, so ist es.
Ja, und alles weitere über die bekannten Kanäle. Bis dann, ciao.
Tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.